Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als Lesung haben wir den Psalm 98. Psalm 98. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen, er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jauchzt dem Herrn alle Welt, brecht in Jubel aus, frohlockt und lobsingt. Lobsingt dem Herrn mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall, jauchzt vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken wir dir für deine Gedanken der Barmherzigkeit, mit denen du uns begegnet bist, dass der Zeitpunkt kam, als du deinen Sohn gesandt hast. Danke, dass das Opfer vollbracht ist, der Feind besiegt ist. Und wir warten auf deine wunderbare Wiederkunft und freuen uns, dass wir jetzt dir in deinem Wort begegnen. Berühre jeden Einzelnen, dass keiner ohne Segen heimgeht, Herr. Dass es eine Veränderung in unserem Leben bewirkt. Danke, dass du uns veränderst zu deiner Ehre. Amen.
Ja, ihr lieben Geschwister in Riedlingen, ich begrüße euch ganz herzlich auch von hier. Ich habe ja mit den meisten schon vorher gesprochen und ich fühle mich ja hier schon fast wie zu Hause. Und ich werde auch immer hier sehr herzlich aufgenommen, meine Frau und ich, und das ist sehr schön. Wir spüren die Gemeinschaft der Geschwister untereinander und das ist eine gute Sache. Ja, ihr Lieben, heute Morgen möchte ich euch mal zwei Menschen vorstellen. Ihr seht hier die Namen schon an der Wand. Der eine hieß Simeon und die andere hieß Hanna. Simeon hat in Jerusalem gewohnt und ein frommes Leben geführt, zur Zeit Jesu Geburt. Es wird nicht viel über ihn gesagt, vermutlich war er ein unauffälliger älterer Mann, der in Jerusalem als einer von vielen nicht groß bekannt war. Über die Hanna wird weit mehr gesagt, aber das kriegen wir später. Simeon und Hanna, ein Mann, eine Frau, fast am Ende ihres Lebens. Wir finden sie nicht im Pflegeheim, sondern im Tempel von Jerusalem. Und wir sind, als diese Geschichte spielt, in Lukas 2, die Verse 35 bis 38, kurz nach der Geburt Jesu. Dorthin bringen Maria zum Tempel, bringen Maria und Josef ihr 6 Wochen altes Kind. Ja, die beiden sind fest verwurzelt im Glauben an Gott. Sie halten sich an Gottes Gebote. Und dazu gehört auch, den erstgeborenen Sohn ins Gotteshaus zu bringen, um ihn Gott, ja, zu präsentieren, bei Luther heißt es darzustellen, als Präsent sozusagen, als Geschenk und je nach Gebet und Opfer als ein Gottesgeschenk mitzunehmen. Vielen Dank. Schauen wir uns mal das geistliche Leben des Simeon an. Wie gesagt, viel erfahren wir nicht über den Simeon, aber in Vers 25 lesen wir, dass er fromm und gerecht war. Und nun kommt etwas ganz Wichtiges, was wir noch lesen. Der Heilige Geist war mit ihm. Das ist eine erstaunliche Aussage, wir sind ja noch im alten Bund. Jesus hat ja noch nicht im Kreuz den neuen Bund mit Gott geschlossen. Wir sind noch im alten Bund. Und im alten Bund war der Heilige Geist, ja, ich nenne es mal ein Amtsgeist, zur Erfüllung besonderer spezieller Aufgaben. Es war kein dauerhafter Geist, der auf den Menschen geruht hat. Das kam erst nach Pfingsten bei der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also das ist nicht zu verwechseln mit der Wiedergeburt und dem Empfang und auch mit dem Erfülltsein durch den Heiligen Geist. Das ist nur im neuen Bund möglich. Das war aber noch der alte Bund. Und es fällt auf, dass im Zusammenhang mit der Geburt Jesu von Menschen berichtet wird, die den Heiligen Geist hatten, zum Beispiel von der Elisabeth, die voll Geistes, die Maria gepriesen hat, dass sie den Erlöser unter ihrem Herzen tragen darf. Und gerade in der Übergangszeit zwischen Alten und Neuen Bund hat es viele Offenbarungen Gottes gegeben, durch Engel, durch Träume. Der Josef hat mindestens dreimal durch den Traum Weisungen von Gott erhalten. Oder auch die Weisen, auch denen ist Gott im Traum erschienen und hat gesagt, geht nicht über Jerusalem zurück, sondern nehmt einen anderen Weg, dass ihr nicht mehr dem Herodes begegnet. Und es gab auch geistgewirkte Botschaften immer wieder. Das fällt auf, dass es gerade im Zusammenhang zwischen der Übergangszeit zwischen Altem und Neuem Bund ist. Und das bringt uns schon zu unserem ersten Punkt, der heißt, der Geistesblitz Simeon wird vom Heiligen Geist bewegt. Eines Tages spricht der Heilige Geist den Simeon ganz persönlich an und sagt ihm, da heißt es in der dritten Person, ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, also den Gesalbten, den Messias des Herrn gesehen. Und der Simeon musste sehr lange auf die Erfüllung dieser Verheißung warten. Aber er war offenbar ein Mann, ein Mensch, der warten konnte. Wir können es leider heute immer weniger. Wir sind es irgendwie nicht mehr gewohnt zu warten. Wenn die Fußgängerampel auf Rot schaltet und wir eine Minute warten müssen, werden wir schon nervös. Und wenn die Medikamente nicht sofort ansprechen, sind wir gleich verzweifelt. Oft fehlt uns, also da nehme ich mich nicht aus, oft fehlt uns der lange Atem, die weite Sicht. Simeon war offenbar anders. Er wurde nicht nervös, obwohl er lange auf den Messias warten musste, sehr lange sogar, bis ans Ende seines Lebens. In Israel hat man schon eine ganze Reihe von Jahren auf den Messias gewartet. Die Jesaja-Prophezeiungen etwa sind über 500 Jahre alt. Aus Jahren sind also Jahrzehnte geworden, aus Jahrzehnten Jahrhunderte. Und kein Wunder, dass viele müde waren und schon gar nicht mehr mit dem Eintreffen Gottes, dem Messias, gerechnet haben. Wir, die Gemeinde Jesu, wartet auch schon seit 2000 Jahren auf die Wiederkunft. Und auch das zieht sich länger hin, als viele das erwartet haben, darunter ich. Ich habe in den 70er Jahren gedacht, naja, bis 2000 wird ja wohl Jesus wiedergekommen sein. Die Zeichen der Zeit sprechen eine eindeutige Sprache. Es war nicht so. Wir haben schon 2025 und Jesus ist immer noch nicht gekommen. Also auch das zieht sich länger hin, als wir uns das gedacht haben. Ich habe früher immer gedacht, Jesus kommt auf jeden Fall zu meinen Lebzeiten. Heute als 72-Jähriger würde ich das jetzt nicht mehr sagen. Aber der Simeon hat gewartet, so wie auch wir warten sollen, auf die Wiederkunft und nicht sagen, na, es hat sich so lange gezogen, Gott kommt überhaupt nicht mehr. Nein, wir warten und sind bereit, dass uns Jesus jederzeit abholen kann, wenn er kommt. Und als Simeon an einem schönen Morgen im Gebet mit Gott spricht, kriegt er durch den Heiligen Geist wieder einen Impuls. In Vers 27 heißt es, oder 28, und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Interessant ist, dass der Heilige Geist den Simeon in den Tempel schickt. Der Heilige Geist zieht immer in die Gemeinde hinein. Er zieht hinein, dort, wo das Wort verkündigt wird. Erzieh dorthin, wo es Gemeinschaft mit anderen Geschwistern gibt. Der Heilige Geist zieht zur Gemeinde hin, zieht in den Tempel, und für uns, der Heilige Geist zieht uns in die Gemeinde. Und Paulus geht sogar noch ein Stück weiter. Er bezeichnet Führungen durch den Heiligen Geist im Leben eines Menschen als Merkmal für einen Christen schlechthin. Er sagt in Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, wer vom Heiligen Geist geführt wird, die sind Gottes Kinder. Das ist ein Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Welche der Heilige Geist treibt, die sind Gottes Kinder. Das heißt, wir müssen auch unsere geistigen Antennen immer wieder ausfahren und auf das Wirken des Heiligen Geistes zu achten. Vielleicht schenkt er dir im Gebet einen Impuls, in der Predigt, im Gespräch mit einem Mitbruder oder einer Mitschwester. Der Heilige Geist möchte auch zu uns reden und möchte uns führen. Es ist jedenfalls ein Erkennungszeichen der Kinder Gottes. Simeon jedenfalls geht infolge dieser Führung durch den Heiligen Geist in den Tempel, und er kommt genau zu dem Zeitpunkt in den Tempel, als Maria und Josef mit ihrem Kind da sind. So präzise ist die Führung des Heiligen Geistes, dass es eben zu dieser wichtigen Begegnung zwischen Jesus und Simeon kommt, wenige Minuten früher oder später, und die beiden hätten sich verfehlt. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Der Christusblick, Simeon sieht auf Jesus. Der Simeon erkennt Jesus, er schließt das Kind in die Arme, und damit will er zum Ausdruck bringen, ich nehme dieses Kind auf in mein Leben, ich will es an mich drücken und nie mehr loslassen. Es soll ganz zu mir gehören. Etwa so, wie es in einem bekannten Weihnachtslied heißt, dass ich stehe an deiner Krippen hier von Paul Gerhardt, da sagt Paul Gerhardt, so lass mich doch dein Kripplein sein. Also nicht die hölzerne Futterkrippe, mein Herz ist die Krippe. So lass mich doch dein Kripplein sein. Komm, komm und lege bei mir ein. Leg dich bei mir ein, komm zu mir rein. Dich und all deine Freuden. Simeon sieht das Kind an, er sieht Jesus an und sagt, meine Augen haben dein Heil gesehen. Mit Jesus leben heißt auch der Aufblick auf Jesus, Jesus ansehen, auf ihn blicken, auf seine Art, auf sein Wesen. Nochmals, Paul Gerhardt in einem anderen Lied, da sagt er, ich sehe dich mit Freuden an, so wie der Simon Jesus angeblickt hat, so sagt es auch Paul Gerhardt, ich sehe dich mit Freuden an und kann nicht satt mich sehen. Und weil ich nun nicht anders kann, bleibe ich anbetend stehen. Oh, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Das heißt, eigentlich kann er ihn gar nicht wirklich fassen. Sein Sinn müsste ein Abgrund sein und seine Seele ein weites Meer, dass er ihn überhaupt fassen kann. Und was Simeon tut, das kann auch für uns, liebe Geschwister, zur Lebenshaltung werden. Wir sehen immer wieder auf Jesus, wir fragen nach ihm, nach seinem Willen. Ich bete, zeig mir deinen Willen, ich habe eine Entscheidung zu treffen, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Es gibt viele Entscheidungen, die wir im Leben zu treffen haben und wo wir Gott oft fragen sollten, ob wir es tun sollen oder nicht. Es geht jetzt nicht, ob ich mit dem rechten oder linken Fuß aufstehe. Es geht schon ein bisschen um schwierige Entscheidungen. Soll ich ein Haus bauen? Soll ich in Miete bleiben? Soll ich bestimmte Personen heiraten oder eben nicht? Da kann man schon Jesus fragen nach seinem Willen. Soll ich diesen oder jenen Beruf ergreifen? Soll ich ein Studium machen? Und so weiter und so weiter. Also, ich suche bei Jesus Orientierung. Und das ist ein Leben, ja, ich sage es mal altmodisch, vis-à-vis von Jesus. Und vis-à-vis heißt ja eigentlich gegenüber, aber wenn man es wörtlich übersetzt, heißt es Gesicht zu Gesicht. Ich sehe Jesus ins Angesicht. Und dann sagt der Simeon einen sehr schönen Satz. Nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Das heißt, jetzt kann ich in Ruhe sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Er kann in Frieden fahren. Jesus hat ihm Frieden gegeben. Durch Jesus hat er den Frieden gefunden. Und der Simeon sieht in ihm bereits den Heiland. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Den Retter, der für seine Schuld am Kreuz sterben wird, das war ja noch nicht geschehen. Das musste erst noch kommen. Und Simeon sieht indirekt über die Krippe hinaus bereits das Kreuz. Ja, ihr Lieben, Krippe und Kreuz gehören zusammen. Das ist dieselbe Botschaft. Wisst ihr, mit welcher Choralmelodie das Weihnachtsoratorium endet? Wahrscheinlich nicht. Das Weihnachtsoratorium endet mit der Choralmelodie O Haupt voll Blut und Wunden. Das heißt, Bach macht am Ende des Weihnachtsoratoriums bereits oder lenkt den Blick der Zuhörer bereits auf das Kreuz. Allerdings hat Bach, wer es sich mal anhören möchte, der hat das mit einem fulminanten Orchestersatz so weihnachtlich eingekleidet, dass man sich zwingen muss, diesen Choral rauszuhören. Aber ich habe das Weihnachtsoratorium schon öfters mitgesungen. Und wenn man das dann als Chor probt, dann weiß man ja, ich singe hier so quasi O Haupt voll Blut und Wunden. Krippe und Kreuz gehören zusammen. Nun ist Simeon sicher, dass er, der alte Mann, getrost sterben kann. Weil Jesus seine Schuld bezahlen wird, kann er vor dem gerechten Gott bestehen. Denn der Simeon hat erkannt, Jesus ist mein Retter. Und ihr Lieben, wenn ich einmal sterben muss, dann möchte ich etwas Ähnliches zu Gott sagen. Dann möchte ich auch ihm sagen, wenn ich es kann, Herr, nun lässt du mich, Siegfried Schoch, deinen Diener, in Frieden fahren. Meine Augen haben den Heiland gesehen und aufgenommen. Nimm mich auf in dein Reich. Das möchte ich sagen, wenn ich den Tod schmecken muss. Aber Simeon sieht noch etwas anderes voraus, was weit über sein eigenes Leben hinausgeht. Er sagt weiter in den Versen 31 und 32, er sieht den Heiland, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden einerseits und zum Preis deines Volkes Israel. Ich finde es erstaunlich, dass der Jude Simeon, war wahrscheinlich nur ein einfacher Mann, erkennt, aber er stand hier auch sicher unter der Leitung des Heiligen Geistes, als er diesen Lobpreis gesagt hat. Jesus ist nicht nur der Messias für die Juden, sondern auch der Retter für die Heiden. Juden und Heiden, das sind die beiden unterschiedlichen Heilsträger für Gottes Heilshandeln. Der Apostel Paulus schreibt in Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und jetzt fügt er in heilsgeschichtlicher Genauigkeit etwas noch hinzu. Er sagt, die Juden zuerst und dann die Heiden. Im Alten Testament weist der Prophet Jesaja gleich an mehreren Stellen darauf hin, dass der Messias auch für die Heiden kommen wird. Und wir haben es auch in der Psalmlesung gehört, da sind auch schon die Heiden angesprochen, schon im Alten Testament. Wir sehen also, ob Altes Testament, ob Evangelium, ob Epistel, es ist alles die gleiche Botschaft. Juden und Heiden, Israel und die Nationen sind die beiden Heilsträger Gottes. Aber der Simeon sieht noch etwas voraus. Er sieht in der prophetischen Schau voraus, dass die Juden ihren Messias zuerst gar nicht annehmen, aber irgendwann später ihn dann doch annehmen werden. Er sagt weiter in Vers 34, er ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zum Zeichen, dem widersprochen wird. Der Apostel Paulus hat wiederum einen ähnlichen Gedanken. Er schreibt in 1. Korinther 1, Vers 23, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. In ein paar Tagen ist der Epiphanias, schauen wir mal kurz auf die Weisen aus dem Morgenland, da wird geradezu exemplarisch diese Heilsgeschichte, so wie sie sich abgespielt hat, sichtbar. Die Weisen sind gekommen, weil sie einen Stern gesehen haben. Der wird Stern aus Jakob genannt. Es gibt auch Lieder, Jakobs Stern ist aufgegangen, von Paul Gerhardt heißt eine Liedstrophe, im Weihnachtsoratorium kommt es vor, der Stern aus Jakob ist jetzt da. Der Stern aus Jakob, das stammt aus einer Prophezeiung des sehr zweifelhaften Propheten Bileam. Ja, es war ein sehr zweifelhafter Prophet, aber eines kann man positiv über ihn sagen, seine Prophezeiungen haben gestimmt. Und er hat in 4. Mose 24, Vers 17 gesagt, es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter aus Israel kommen. 1000 Jahre vor der Geburt oder ich weiß nicht, 1200 Jahre vor der Geburt Jesu. Die Weisen haben diese Prophezeiung gekannt und haben sich auf den Weg gemacht, als eben dieser prophezeite Stern erschienen ist. Und ich bin überzeugt davon, als die Weisen hatten bestimmt die Erwartung, der ersehnte Messias der Juden ist jetzt da, ganz Israel liegt sich in den Armen. Freudenfeste überall, der Messias ist gekommen, auf den wir so lange gewartet haben und wir Heiden dürfen mitfeiern. Und dann die Enttäuschung. Der Messias war da und keiner hat es gemerkt. Nur ein paar Hirten haben davon Notiz genommen. Und am Königshof in Jerusalem, da war von Freude über den Messias keine Spur. Im Gegenteil, die sind heftig erschrocken. Also noch besser oder noch schlechter, die Schriftgelehrten des Herodes kannten die Prophezeiungen, wussten, wo der Messias geboren sein würde, in Bethlehem. Und weisen den Heiden den Weg, aber sie gehen selbst nicht hin. Sie bleiben in ihren Theologensesseln sitzen und beschäftigen sich weiterhin mit ihrer reinen Lehre. Und spätestens da haben die Weisen die nächste Enttäuschung erlebt. Der Messias ist geboren, aber keiner geht hin. Keiner geht nach Bethlehem. Und so kommt es, dass die ersten Anbeter, die von den Hirten heißt es ja nicht, dass sie ihn angebetet haben, dass die ersten, von denen die Bibel sagt, das waren Anbeter, nicht Juden, sondern Heiden waren. Die, die eigentlich das Recht des ersten Zugriffs hatten, die haben die Schrift, die haben die Väter, die haben alles, das Wissen. Aber sie sind nicht hingegangen. Die am ersten hingegangen sind, waren die, die von weit weg hergekommen sind, in jeder Hinsicht geografisch weit weg und auch vom Denken her, von der Theologie her, vom Wissen her, weit, weit weg. Und die sind als erstes zum Kind gekommen, diese aus dem finstersten Heidentum, und haben das Kind angebetet. Die Juden haben ihren Messias letztlich abgelehnt und das sagt der ja, prophetisch voraus, der Simeon. Er sagt voraus, Jesus wird ihnen zum Zeichen, dem sie widersprechen. Das ist geschehen. Aber warum eigentlich? Warum haben die denn ihren Messias nicht gefeiert? Ich sage jetzt mal meine Meinung. Die Juden hatten vermutlich die falschen Prophezeiungen herangezogen, wie etwa Zephania 3, wo der Messias die Feinde zum Land hinauswirft. Sie haben gedacht, so kommt unser Messias. Mit Macht und Herrlichkeit. Einer, der den Römern zeigt, wo der Hammer hängt. Und als dann Jesus gekommen ist, ist aber kein triumphaler Herrscher gekommen, sondern ein kleines Kind. Ein Messias, ich sage es mal salopp, der im Kuhstall geboren wurde und am Kreuz geendet hat. Und was noch der Ärmste von uns hat, nämlich ein Bett, nicht mal das hatte er. Er ist nicht im Bett geboren, er ist auch nicht im Bett gestorben. Und als er unterwegs war, hatte er nichts, wohin er sein Haupt legen konnte. Das war der Messias. Und der Engel, es kommt noch besser, der hat den Hirten damals auf dem Feld bei den Hirten zwei Zeichen genannt, an denen man den Messias erkennen könnte. Was sind die beiden Zeichen? Windeln und Krippe. Kein Zepter, keine Krone, kein Marmorpalast. Windeln und Krippe, das sind Zeichen der absoluten Niedrigkeit. Und ausgerechnet noch Windeln. Windeln sind doch kein Zeichen für einen Herrscher. So steht es geschrieben. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Das ist das Zeichen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Herrscher des Kosmos, der Herr aller Herren, der König aller Könige, erscheint nicht als 30-jähriger, kraftvoller Mann irgendwo auf dem Planeten und zeigt dem Rest der Welt, wo der Hammer hängt, sondern als Baby, das Windeln braucht. Windeln, ja, fast möchte ich sagen, das Zeichen des Menschlichen, dass Jesus auch ganz Mensch war. So haben sich die Juden ihren Messias nicht vorgestellt. Aus meiner Sicht kann ich sagen, wir müssen die Prophezeiungen auseinanderhalten. Es gibt Prophezeiungen, die beziehen sich auf Jesu Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Das steht aber noch aus, das wird geschehen, steht aber noch aus. Tatsächlich hat sich aber hier eine andere Prophetie erfüllt, nämlich die aus Jesaja 53. Wenn ihr das mal nachlest, das ist, glaube ich, kein allzu langes Kapitel. Da steht alles drin, Schmerzen, Qual, Leiden, ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, heißt es da. Diese Prophetie hat sich erfüllt, Jesaja 53. Nicht das von der Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit, das ist eine andere Wiederkunft, die aber noch aussteht. Und auch das wissen wir aus dem prophetischen Wort, Israel wird einmal aufstehen und seinen Messias erkennen. Aber bis dahin treten wir für Israel ein, beten für Israel und beachten Jesaja 40 ab Vers 1, da heißt, tröstet mein Volk, und gemeint ist Israel, redet freundlich mit Jerusalem, auch wenn sie von der UN-Vollversammlung ständig verurteilt werden. In den letzten Jahren, 25 Jahren, ich habe es mal nachgelesen, gab es 99 Verurteilungen gegen Israel wegen Menschenrechtsverletzungen und 41 gegen alle anderen Staaten zusammen. Also Israel wurde 99 Mal verurteilt und alle anderen Staaten, darunter so tolle Staaten wie Syrien, Sudan, Nordkorea und weiß ich was, wo also die Menschenrechte nicht hoch im Kurs stehen, die wurden alle zusammen 41 Mal verurteilt. Und ausgerechnet Israel, das kleine Ländchen, 99 Mal, das ist doch nicht normal. Da steckt doch mehr dahinter. Da steckt doch das prophetische Wort dahinter. Da steckt der Hass gegen Gott dahinter. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen. Das erfüllt sich an Israel. Und das Dritte, was ich sagen möchte, das Erlösergespräch. Hanna erzählt allen von Jesus. Jetzt lernen wir die zweite Person kennen, von der ich gesprochen habe, die im Tempel hinzutritt, als es zur Begegnung zwischen Simeon und Jesus kommt. Die Prophetin Hanna, so wird sie genannt. Vers 36, und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte. Und nun war sie eine Witwe an die 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also Simeon und Hanna werden uns sehr gegensätzlich dargestellt. Simeon wird uns lediglich mit den Worten vorgestellt. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Wir erfahren nicht, wer sein Vater war. Wir erfahren nicht, wie alt er war. Wir erfahren nicht, ob er ledig war oder verwitwet oder sonst irgendwas. Nichts. Bei Hanna ist es umgekehrt. Lukas teilt uns sehr viel über sie mit, fast sowas schon wie ein Lebenslauf. Ihre Herkunft, ihre Abstammung, ihre Tätigkeit, als sie 7 Jahre verheiratet war, als sie nun 84 Jahre alt ist, sich den ganzen Tag im Tempel aufhält mit Beten und Fasten. Also ich finde es bemerkenswert bis erstaunlich, dass hier Lukas über eine Person, die im Neuen Testament ja sonst keine große Rolle spielt, so viele biografische Angaben gemacht hat. Aber warum tut denn der Lukas das? Schauen wir uns mal diese Angaben näher an. Es lohnt sich auch mal da einen Blick drauf zu werfen. Hier werden uns 3 Namen und 2 Zahlen genannt. Und diese sagen vielleicht mehr über Hanna aus, als man auf den ersten Blick vermutet. Hanna oder hebräisch Chana mit CH vorne heißt Gnade auf Deutsch. Sie ist eine Tochter Phanuels, Phanuel heißt Gottes Angesicht und sie war aus dem Stamm Aser. Nun wisst ihr wahrscheinlich auch, diesen Stamm gab es damals schon lange nicht mehr. Er war einer der 10 Stämme des Nordreiches, die zusammen so vor 600 Jahren vor Christi Geburt mit dem Nordreich untergegangen sind. Man spricht von den verlorenen Stämmen. Im heutigen Israel wohnen ja im Prinzip nur die beiden Südstämme, Benjamin und Juda. In unserem Text sagt also Lukas, also Hanna war aus dem Stadt Aser, aber das bedeutet doch, Gott hat auch den Stamm Aser noch nicht zu den Akten gelegt, weil er einmal ganz Israel sammeln wird. Aser heißt gesegnet und damit heißt die Botschaft, die in den Namen steckt, Hanna, das heißt Gnade, fand Gnade vor dem Angesicht Gottes, vor Phanuel, der sie gesegnet hat, so würde ich es mal interpretieren. Und was sagen uns die Zahlen? Ich weiß, man muss mit Zahlensymbolik sehr vorsichtig sein, da kann man sich heftig verheben und alles Mögliche reinlesen und was nicht passt, passend machen. Aber es gibt schon auch Zahlen in der Bibel, die auch eine symbolische Bedeutung haben. Die Zahl 3, die Zahl 7, die Zahl 12 oder auch die Zahl 40, nicht? Die kommt oft im Zusammenhang mit der Wüste vor. Jetzt Jesus war 40 Tage in der Wüste, das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste und so weiter. Da könnte man noch viel dazu sagen. Und über die Hanna heißt es, sie war 7 Jahre verheiratet. Und 7 ist ja die göttliche Zahl. Natürlich war die auch 7 Jahre zeitlich verheiratet, das ist schon klar. Obwohl manchmal auch die 7 in der Bibel als symbolische Zahl nur erscheint. Wir lesen etwa von, dass Jesus gesagt hat, auf die Frage, wie oft man seinem Nächsten, der an einem gesündigt hat, vergeben soll, sagt er 7 mal 70 Jahre. Aber er meint damit nicht, dass ich jetzt eine Strichliste führen soll und bei 490, jetzt habe ich es geschafft, das brauche ich ihm nicht mehr vergeben. So ist nicht gemeint, sondern das bedeutet ständige Vergebungsbereitschaft. 7 ist die göttliche Zahl, wie gesagt, das heißt, oder sagt mir jedenfalls, sie hat einen heiligen, Gott wohlgefälligen Lebenswandel geführt. Und nun ist sie 84 Jahre alt. Also wie kommt denn der Lukas dazu, hier eine Altersangabe zu machen? Das kommt im Neuen Testament ja eher selten vor. Und das auch noch bei einer älteren Dame, wo jede Altersangabe unhöflich ist. Also ich bin so, sag mal, erzogen und sozialisiert, dass man Damen so ab 30 nicht mehr nach ihrem Alter fragt. Das ist so in mir drin. Und der sagt, diese Frau ist 84 Jahre alt. Wie gesagt, kommt im Neuen Testament eher selten vor. Aber wer rechnen kann, 84 ist die Multiplikation von 7 mal 12. Es kann natürlich Zufall sein, aber ich glaube nicht an Zufall, sonst hätte Judas diese beiden Zahlen, die 7 und die 84, nicht erwähnt. Und bei Zahlen wie 7 und 12 glaube ich nicht an Zufall. Aber wie gesagt, kann man auch anders sehen. Ich habe schon gesagt, die Zahl 7 ist die göttliche Zahl, kommt in der Bibel häufig vor, über 500 Mal. Und wenn die Zahl 12 vorkommt, dann steht sie meistens in Verbindung mit Israel. 12 Söhne Jakobs, 12 Stämme, 12 Jünger Jesu, 12 Richter. Salomo hatte 12 Statthalter für Israel, die berühmten 12 Steine aus dem Jordan, an die sich Israel zu allen Zeiten erinnern sollte. Der Prophet Ahia zerreißt seinen Mantel in 12 Stücke. Ich könnte jetzt endlos weiterfahren. Die 12 steht immer oder meistens in Beziehung zu Israel. Durch die Altersangabe von 84 Jahren sagt uns also Lukas, Gott steht nach wie vor zu Israel. Er hat sein Volk nicht abgeschrieben. Und gerade in Hanna, die Zahl 7 für Gott, die Zahl 12 für Israel, kommt diese Verbindung zum Ausdruck. Die Hanna aus den verlorenen Stämmen ist noch da. Und diese treue Seele sagt allen, der Erlöser Israels ist gekommen. Vermutlich hat sie ebenso wie Simeon die Erscheinung des Messias herbeigesehnt. Vers 38. Sie trat herzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Israels warteten. Die Hanna geht sogar noch weiter wie der Simeon. Sie erzählt allen, die Suchende sind, von Jesus. Das ist auch für uns vorbildlich. Auch wir haben einen Auftrag. Es gibt Personen, zu denen habe nur ich Zutritt, oder da bin ich der einzige Gläubige, der zu ihnen Zutritt hat, so rum. Und das gilt auch sicher für euch. Ihr habt Verwandte, da seid ihr die einzigen Gläubigen. Andere gibt es nicht, die Zugang und Zutritt zu diesen Personen haben. Und natürlich haben wir hier auch eine Verantwortung. Der Glaube muss bekannt werden. Aber denkt daran, liebe Geschwister, auch euer Leben predigt. Wenn ihr so lebt, das Wort und Leben in Einklang stehen, ist es wunderbar, dann predigt das Leben das Richtige. Wer aber Dinge tut, ich bin ja nicht mehr im Dienst, Arbeitskollegen von Jesus erzählt hätte und wenn dann die Tür zugeht und eine Kollegin geht raus und ich schimpfe dann über sie und beteilige mich am üblichen Betriebstratsch und Klatsch, dann bin ich nicht glaubwürdig. Glaubwürdig bin ich nur, wenn ich sage, aber auch den Glauben dann vorlebe, weil mein Leben predigt auch. Die Hanna war eine Frau, die hat ganz für den Herrn gelebt. Sie wich nicht mehr vom Tempel, die Gemeinschaft mit Gott hat sie gesucht, die ging ihr über alles. Und sie betet nicht nur ab und zu, sie war ständig im Gebet mit Gott verbunden und ließ sich von ihm führen und leiten. Sie hat aber nicht nur gebetet, das heißt hier, sie hat auch gefastet. Warum fastet man? Hanna hat gefastet, weil ihr der unerlöste Zustand Jerusalems eine schwere Last war. Sie sehnt so den Retter herbei, den Messias, dass sie betet und fastet. Das Fasten ist uns heute weitgehend abhanden gekommen. Okay, wer abnehmen will, der kann ja mal fasten, aber der tut es nicht aus geistlichen Gründen, sondern aus kosmetischen, medizinischen oder sonstigen Gründen. Mein Vater hat immer an Karfreitag gefastet, weil es ihm wichtig war, weil er gesagt hat, Jesus hat so viel für uns getan, dann kann ich auch mal an Karfreitag fasten. Aber er hat das jetzt nicht groß verbreitet, ich habe es halt mitgekriegt, weil wir im selben Haushalt ja gewohnt haben. Das Fasten ist aber uns weitgehend abhanden gekommen. Man kann übrigens nicht nur vom Essen fasten, das ist vielleicht das Wenigste, sondern man kann auch mal vom Fernsehgerät fasten, vom Computer, vom Smartphone oder was es da alles gibt. Auch da kann man manchmal fasten und da würde ich sogar sagen, da ist es manchmal geboten, wenn ich merke, diese Dinge ziehen mich weg. Wenn ich nur noch Computerspiele mache oder sonst irgendwas, dann ziehen mich diese Dinge weg von Jesus. Das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, die Hanna freut sich, dass der Erlöser da ist und sie ist fröhlich im Herrn. Und liebe Geschwister, der Erlöser will auch dich und mich fröhlich machen, so wie einem Paul Gerhardt, dem selbst die Nacht des Dreißigjährigen Krieges dieses Lied nicht nehmen konnte. Der sagt, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Und wir haben vorhin auch noch das Lied gesungen, in dir ist Freude in allem Leide. Und liebe Geschwister, gestattet mir zum Abschluss noch ein persönliches Wort. Am 20. November wurden mir im Krankenhaus im Rahmen einer OP Prostataproben entnommen, manche wissen es, weil bei mir Krebsverdacht bestanden hat. Das Labor hat fast 3 Wochen für die Auswertung dieser Proben gebraucht und in dieser Zeit der Ungewissheit habe ich mich gefragt, da habe ich nämlich gerade eine Predigt vorbereitet, die ich in Massenbach an Advent gehalten habe und da habe ich mich gefragt, da ging es auch um Adventsfreude. Was ist eigentlich, wenn du eine Krebsdiagnose kriegst? Kannst du dann noch ungeheuchelt Worte der Freude sagen? Kann ich dann noch sagen, in dir ist Freude in allem Leide? Aber so ungeheuchelt, wahrhaftig oder sogar, wie es hier Paul Gerhardt tut, mein Herz geht in Sprüngen und kann ich traurig sein? Kann ich das sagen mit einer Krebsdiagnose? Und ich habe ziemlich heftig mit mir gerungen und habe mich geprüft Und bin dann endlich zum Ergebnis gekommen, ja, ich kann es, egal was bei der Untersuchung rauskommt. Aber liebe Geschwister, eins dürft ihr mir glauben, sehr leicht ist mir das nicht gefallen. Ich bin kein Held. Okay, jetzt habe ich das Ergebnis, der Krebsverdacht konnte ausgeschlossen werden, jetzt ist kein Problem mehr. Jetzt kann ich natürlich wieder voller Freude singen, mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein. Jetzt ist es toll. Aber wenn es dir mal nicht so gut geht, kannst du es dann immer noch sagen. Als ich es erfahren habe am 8. Dezember, da war es ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk. Und ich bedanke mich auch hier in Riedlingen. Ich weiß, dass viele für mich gebetet haben, nicht nur in Massenbach, sondern auch hier in Riedlingen. Ich bedanke mich für alle Gebete, gerade auch ja, in so einer Zeit der Ungewissheit. Das ist noch fast schlimmer, wie wenn du irgendein Ergebnis weißt. Ich habe gespürt, für mich wird gebetet und ich habe immer wieder gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat. Ich zitiere jetzt diese Liedstrophe zum Abschluss nochmals und jetzt kann jetzt jeder für sich selbst fragen, kann ich das auch noch sagen, wenn mir Arbeitslosigkeit droht, wenn mir eine schlimme Diagnose ins Haus steht, wenn liebe Angehörige sterben? Ich frage euch nicht danach, aber prüft euch mal selbst. Ich zitiere es nochmal. Mein Herz geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freude und Singen, sieht lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Das, was mich singen machet, ist, was im Himmel ist. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Ja, Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du bei uns bist, täglich, stündlich, dass wir dich anblicken können, dass wir ja, zu dir reden können, dass wir dir alles sagen können und dass du uns trösten kannst und dass du uns Freude schenken kannst in allem Leid, dass du uns diese Adventsfreude schenken kannst, diese Weihnachtsfreude, von der hier auch Paul Gerhard spricht. Jesus, du kannst es uns ins Herz schenken, dass wir trotz Leid und trotz Tränen und trotz Jammer uns freuen können in dir, weil wir wissen, am Ende steht nicht Grab und Tod, sondern die Herrlichkeit bei dir. O Herr, schenk doch, dass jeder dieses Bewusstsein hat. Und geh mit uns auch in diese Woche jetzt, auch wenn es eine ganz besondere Woche ist, wegen Silvester und Neujahr, aber wir haben immer wieder auch Kontakte zu Ungläubigen. Schenk doch, dass wir da das eine oder andere Mal auch etwas sagen, aber dass wir auch den Glauben vorleben und schenkst, dass wir glaubwürdige Zeugen von dir sind, dass das Evangelium weiter verbreitet werden kann. Jetzt ist noch Gnadenzeit, du bist noch nicht gekommen, aber wir wissen nicht, wann du kommst. Wir denken, es ist bald, aber wir wissen es nicht. Jesus Christus, und so segne du nun auch die Gemeinde in Riedlingen. Wir wissen, dass sie große Probleme hat, auch mit dem Verfassungsschutz, auch wegen der Gemeinnützigkeit. Du kannst es schenken, dass alles zum Guten gewendet wird. Herr, du bist groß und wunderbar und wir vertrauen auf deine Hilfe. Und so segne nun auch diese Gemeinde in Riedlingen und setze sie zum Segen. Amen.
Wir erheben uns zum Gebet, das uns der Herr gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.